Ich weiß nicht, ob ihr noch den Namen Rüdiger Hoffmann kennt. Comedian war das mal. Ja. Ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen, aber zu einer gewissen Zeit war der mal ganz bekannt. Und der hatte immer einen markanten Auftritt zum Beginn seiner Bühnenprogramms. Ne? Da stand also ein einzelner Stuhl auf der Bühne. Und dann kam der so ganz gelassen, ruhigen Schritt aus der Kulisse. Ja, setzte sich so bedächtig hin. Schaute erstmal lange ins Publikum und sagte dann so, ich weiß gar nicht, ob sie es schon wussten. Ja, ich hatte meistens die ersten Lacher dann schon gehabt, weil das war einfach sein Markenzeichen. Und ich hätte heute vielleicht auch mal so beginnen können. Ja, so ein Stuhl wäre angenehm, aber geht schon mit stehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wusstet oder bemerkt habt, dass ich mit meinen letzten Predigten so in den letzten Wochen wieder so ein gemeinsames Thema verfolgt habe, eigentlich eine Predigtreihe. Und zwar so unter dem Überschrift, was der Auftrag der Gemeinde ist und was meine Rolle dabei ist, also als Einzelperson. Ne? Der Auftrag der Gemeinde, meine Rolle. Ja, und manchmal, also die Absicht hatte ich schon, auch da mal ein Stück reinzugehen. Ich habe das jetzt nicht so gesagt. Und der erste Aspekt war, ich meine, es war vor 4 Wochen, dass die Gemeinde eine Familie ist. Ja, den Auftrag hat, eine Familie zu sein, ein Teil der Familie Gottes, ja, in die ich hineingestellt oder auch hineingeboren bin, ja, wie andere auch, ja, wie wir alle. Und dass es ein unglaubliches Privileg ist, ein Geschenk von Gott. Gott hat mir die Gemeinde geschenkt, in die ich hineingeboren bin, und ich bin ein Geschenk an die Gemeinde. Ihr auch. Ja. Und ihr seid, also die Geschwister sind auch da hineingeboren. Das ist also nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Herausforderung, die uns unser Herr aber zumutet. Ja, also ich wiederhole bloß mal, was wir schon besprochen haben und die wir auch gemeinsam meistern dürfen und können, mit seiner Hilfe und seiner Kraft. Ja, das ist wichtig. Aus unserer Kraft werden wir es nicht schaffen, sondern seine Kraft ist dazu nötig, dass wir Familie sind. Ich hoffe, ihr erinnert euch da ein wenig dran. Der zweite Schwerpunkt vor 14 Tagen war also der Auftrag, dass wir uns verwandeln in das Bild und das Wesen Jesu. Das ist ein Auftrag, den die Gemeinde hat, dass wir uns gemeinsam verwandeln. Wir verbinden das heute vielleicht mehr mit unserer persönlichen Sache. Ich muss mich verwandeln, ja, und dann mache ich hier eine Schulung, habe da einen Mentor und gehe dort auf eine Konferenz, dann bin ich auf einem guten Weg. Ja, das ist vielleicht heute so in unsere Richtung. Aber Paulus erinnert uns daran, ja, und so habe ich es auch gelesen vor 14 Tagen, dass wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und sie widerspiegeln. Erinnert ihr euch? Ja, wir alle. Das war der Tenor von Paulus. Wir sind da keine Einzelkämpfer, ja, in diesem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, sein Wesen wieder zu spiegeln, sondern Jesus spiegelt sich in seinem Leib als Ganzes wieder. Ja? Also erinnert euch an das Stichwort so Spiegelmosaik. Ja, wir alle sind ein Teil dieses Spiegelmosaiks. Ich hatte in dieser Woche ein interessantes Gespräch mit einem aktiven Soldaten hier in Hortmannsdorf, der also Berufssoldat ist, schon einige Jahrzehnte, glaube ich. Und der war gar nicht so zufrieden mit dem Nachwuchs, den so die Bundeswehr so zurzeit kriegt. Ne? Ich möchte mich nicht äußern, was er gesagt hat, aber er war nicht zufrieden. Ja, und sagte dabei einen wichtigen Satz, der mir hängen geblieben ist: Wenn wir im Einsatz sind, also als Verband, ja, dann entscheidet das schwächste Glied in unserem ganzen Verband über unsere Kampfstärke. Das ist die Wirklichkeit eines Soldaten. Ja, das ist mir hängen geblieben. Fand ich mal interessant zu hören, wenn ich dabei auch an uns denke als Gemeinde. Ja, was ist die Stärke unserer Gemeinde? Immer das schwächste Glied bestimmt die Stärke als Gemeinde. Und wir sind ja auch im Kampf. Ja, wir sind im Kampf mit den Mächten der Finsternis, ja, die uns von Jesus wegziehen wollen und die Menschen auf ihre Seite ziehen wollen. Und da ist bestimmt genauso wichtig wie in der Bundeswehr, dass man sich aufeinander verlassen kann, miteinander an der gemeinsamen Kraft auch zu feilen. Und auch heute möchte ich also mit einem weiteren Aspekt da anknüpfen, ja, des Auftrages der Gemeinde und fragen, welchen Anteil wir als Persönlichkeiten dabei haben. Bevor ich aber da so richtig einsteige in diesen Auftrag, möchte ich mit euch gern sozusagen als Einstieg mal einen Begriff mit euch klären. ja, der uns heute in Fleisch und Blut, man könnte auch sagen in Geist und Seele, übergegangen ist, zumindest in unserer westlichen Gesellschaft. Dieser Begriff taucht sowohl in der Bibel auf, als auch in der Menschenrechtserklärung. In unserer Verfassung nimmt er eine ganz wichtige Stellung ein. Wir formulieren daraus auch gern mal so einen persönlichen Anspruch. Dieser Begriff wurde personifiziert und Statuen wurden ihm gewidmet, von denen wir mindestens eine alle kennen. Ich frage, habt ihr eine Idee, von welchem Begriff es geht? Freiheit. Freiheitsstatue, ja, kennen wir alle. Freiheit. Das ist ein Begriff, wie gesagt, taucht in der Bibel auf, in der Menschenrechtserklärung, in unserer Verfassung. Und wie gesagt, und taucht also, ist auch ein zentraler Begriff in der Bibel. Und vielleicht können die meisten von uns sogar eine entsprechende Stelle zitieren und sagen, ja, da steht was von Freiheit. Können wir jetzt nicht alle machen, aber ich habe das Privileg, ich darf meine Stelle zitieren, in der die Freiheit auftaucht. Möchte ich gern mal mit euch Galater 5, Vers 13 lesen. Ich muss mich entschuldigen, ich bin also aus zeitlichen Gründen nicht dazu gekommen, eine PowerPoint zu machen. Ihr müsst heute mal in eure Bibeln gucken. Ja, kein Problem, habt ihr alle mit oder im Kopf. Galater 5, Vers 13. Und da steht, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Liebe Brüder und Schwestern. Das ist eine moderne Übersetzung, merkt das, ne? Aber nutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um euren selbstsüchtigen Wesen nachzugehen. Dient vielmehr einander in Liebe. Freiheit. Wir sind berufen dazu, freie zu sein oder in Freiheit zu sein. In dieser Aussage verbindet sich ja, also von Paulus schreibt das ja im Galaterbrief, verbindet sich die Zusage, dass wir in Christus Freiheit haben, mit dem Auftrag, den Gemeinde als der Leib Christi hat und der uns auch heute bewegen soll, zu dienen. Ja, sogar einander zu dienen. Also Freiheit und zu dienen. Das scheint jetzt erstmal ein Widerspruch zu sein, oder? Also habe ich so gedacht, das passt irgendwie nicht zusammen, Freiheit und dienen. Ja, und den möchten wir mal heute anschauen. Ja? Also vielleicht können wir noch auflösen. Ja, deswegen müssen wir uns mal über diesen Begriff Freiheit mal anschauen. Mal schauen, was das genau aussagt. Es fällt mir auf, wir müssen immer mal wieder hinterfragen, mit welcher Prägung oder Vorverständnis wir solche Begriffe, die wir in der Bibel lesen, mit denen wir da haben, ja? dieses Vorverständnis. Weil das kann zu Missverständnissen führen, was da eigentlich gemeint und gesagt ist. Eigentlich muss man sich fragen, ja, was hat eigentlich der Autor, also Paulus in dem Sinn, was hat er eigentlich unter Freiheit verstanden? Was haben eigentlich seine Hörer oder Leser unter Freiheit verstanden? Ja, es kommt nicht darauf an, was wir unter Freiheit verstehen, sondern was die verstanden haben. Was wollte Paulus damit eigentlich sagen? Und ich habe erst mal geschaut, was verstehen wir denn heute unter Freiheit, hat mich mal interessiert. Ja, da habe ich mal in einem Politlexikon nachgeschaut. Und was ich da las, das ließ mich dann weise mit dem Kopf nicken. Ja, genau so würde ich das auch sagen und beschreiben, wenn mich jemand fragen würde. Also da steht, es ist ein Grundbegriff moderner Demokratie, Freiheit. Ein Grundbegriff moderner Demokratien. Ja? Sven nickt. Ja? Genau, würde ich auch so sagen. Das zählt also zu den wichtigsten Grund- und Menschenrechten, Freiheit. Und es hat dabei zwei Bedeutungen, zwei Richtungen. Nämlich die Freiheit von etwas, das heißt, es gibt keinen Zwang und keine Unterdrückung, ne, dass ich irgendwas machen müsste. Und die andere Seite, die Freiheit für etwas, nämlich ich darf also sowohl den Inhalt meiner Überzeugung als auch die Umsetzung meiner Überzeugung darf ich also tun, ohne dass mir da jemand reinredet. Ja? Freiheit von etwas, Freiheit für etwas, so verstehen wir das heute, das ist also feinster Ausfluss von politischer Absichtserklärung, was ich da jetzt gelesen habe. So umgangsdeutsch würde ich vielleicht sagen, so wie es uns nahe ist. Ne? Also keiner hat mir reinzureden und ich kann machen, was ich will. Das ist ein bisschen das, was wir unter Freiheit vielleicht so verstehen. Ne? Keiner hat mir reinzureden, ich kann machen, was ich will. Wie ist das nun bei uns, so im Miteinander der Gemeinde? Ist Freiheit in der Bibel so gemeint? Ja, wenn da im Neuen Testament die Rede davon ist, ja, also niemand hat mir reinzureden und ich entscheide selbst, was ich sage, tue und rede. Interessanterweise wird also in der Begriffsbeschreibung, die ich da gelesen habe, in diesem Politlexikon gesagt, dass die US-amerikanische Unionsverfassung von 1787 als auch die französische Revolution von 1789 diese Grundlage für diese moderne Definition des Begriffes Freiheit gelegt haben. Also der Begriff, also das Verständnis von Freiheit hat sich gewandelt in der Aufklärung. Ja? Was sie vorher unter Freiheit verstanden haben, ist nicht genau das, was wir heute darunter verstehen. Das wird anerkannt, ja? Kann man nachlesen. Deshalb habe ich mal nachgeschaut, welche Bedeutung sich hinter dem Begriff Eleutheria verbirgt. Ja, also Paulus, in der Stelle, die wir gelesen haben, Galater 6, Vers 13, wird der Begriff Eleutheria verwendet. Und was verbirgt sich eigentlich dahinter? Ja, was ist eigentlich die Bedeutung, die Paulus da hatte? Und der Hintergrund dieses Wortes, also was wir mit Freiheit übersetzen können, besteht eigentlich darin, dass jeder Mensch, ganz unabhängig, ob er sozial oder politisch frei oder unfrei ist, ja, also ganz unabhängig davon, unter der Bindung oder der Sklaverei von Sünde, Gesetz und Tod steht. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser Bedeutung Eleutheria. Jeder Mensch steht unter der Bindung, ja, oder der Sklaverei von Sünde, Gesetz und Tod. Es braucht die Befreiung von dieser Abhängigkeit. Das hat also gar nicht mit politisch und mit sozial oder irgendwas zu tun, ja, sondern es ist eine geistliche Sache. Ja, jeder Mensch ist also in dieser Bindung und wir brauchen Befreiung davon. Und das geschieht allein durch Christus Jesus. Allein durch ihn, ja, denn er hat diese Macht gebrochen. Wir haben ja auch die Lieder gesungen, ja, wo das ja nochmal betont wird. Er hat diese Macht dieser Bindung gebrochen, ja, von Sünde, von Tod, von Gesetz. Und Freiheit in Christus meint also ein Geschehen der Befreiung von den Mächten der Sünde, des Gesetzes und des Todes. Und es ist kein statischer, sondern ein dynamischer Begriff. Ja, also das wird immer mehr, das wächst. Auch das kann man im Neuen Testament nachvollziehen, Galater 6, Vers 2 zum Beispiel. Ja. Also da kommen wir immer mehr hinein. Wir werden verwandelt in das Bild. Ja. Also auch das spielt eine Rolle. Ein dynamischer Begriff. Freiheit in Christus. Das Merkmal der Freiheit in Christus ist demnach nicht Bindungslosigkeit. Es ist nicht Selbstorientierung oder Selbstorganisation. Das hat alles damit gar nichts zu tun, mit Freiheit in Christus, so wie wir das vielleicht heute verstehen. Christus befreit uns aus der Bindung an die Sünde und den Satan mit dem Ziel, in eine Bindung mit ihm einzutreten. Das ist Freiheit in Christus. In eine Bindung zu ihm zu kommen. Daraus ergibt sich dann das Phänomen, dass der, der Freiheit in Christus erlangt, ein Knecht oder ein Sklave Christi wird. Ist ein bisschen paradox, oder? Wir sind frei in Christus, um sein Sklave zu sein. Ja, Paulus drückt das ja mal aus. Ja, Römer 1, Vers 1 schreibt er, ich, Paulus, Sklave Jesu Christi, ne, schreibe euch. Und dann im 1. Korinther 9, Vers 1 sagt er, bin ich nicht frei? Mit der rhetorischen Antwort, ja, natürlich. In Christus bin ich frei, weil ich Diener, Knecht, Sklave Christi bin. Freiheit in Christus ist also niemals ein, mir hat niemand reinzureden oder ich mache, was ich will. Im Gegenteil. Jesus befreit uns eigentlich davon, immer auf das Eigene achten zu müssen. Er befreit uns ja auch von uns selbst, von unseren Befindlichkeiten, von unseren inneren Zwängen, ja, immer dem eigenen Wollen folgen zu müssen, immer das in den Vordergrund zu stellen, was mir wichtig ist. Christus befreit uns von diesem Zwang, auf uns schauen zu müssen. Ja, müssen wir ja mal so hören. Der Freiheitsbegriff der Welt ist ein anderer. Da heißt es, alles, was ich will, kann ich machen. Die Freiheit in Christus heißt, Christus befreit uns von uns selbst, ja, von den Zwängen, ja, die uns immer wieder sagen, du bist der Größte, ne, alles muss dir dienen, du musst mit dem Hintern an die Wand kommen. Davon sind wir befreit. Und das ist die wahre Voraussetzung, dienen zu können, diese Freiheit. Ja, wer wirklich dient, ja, und das jetzt nicht nur so als Wort, ja, ich diene euch, weil Gott mir selber so ist. Also, es gibt ja auch so diese überhebliche Art. Ne? Nee, wer wirklich diesen Dienst auch ernst nimmt, ja, der schaut von den eigenen Bedürfnissen weg auf das, was der andere braucht. Mir wird wichtig, was dem anderen gut tut. Freiheit in Christus. Wenn wir also darüber nachdenken, was der Auftrag der Gemeinde ist, was Jesus mit uns vorhat, was unser Denken und Handeln bestimmen darf, dann ist die Antwort dienen. Christus hat uns befreit, damit wir dienen. Und er befähigt uns auch dazu. Und deshalb spielt auch dienen, ja, diese Aufforderung, diese Wesensmerkmal eines so eine große Rolle im Neuen Testament, Und das ja nicht nur in den Briefen des Paulus, da finden wir das ja oft, sondern auch Jesus spricht davon, oft sogar. Ja, und da kann jetzt ein bisschen das Gefühl aufkommen, wo bleibe ich denn da? Ja, ich habe selbst so viele Probleme, jetzt muss ich mich um die Probleme von anderen kümmern und so. Kann ich gut nachvollziehen, verstehe das. Und Jesus versteht das auch. Und deshalb dient er zuerst uns. Und jetzt bin ich hier in Einheit mit meinen Brüdern, das war nicht abgesprochen, sondern mir stand natürlich auch sofort die Fußwaschung vor Augen. Jesus dient zuerst uns. Ja, Johannes 13, Karl-Heinz hat es vorgelesen. Jesus bindet sich die Schürze um, macht sich niedrig. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Fußhygiene war in der Antike. Ne? Ich musste im Krankenhaus Füße waschen, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe als Pfleger. Ne? Ich musste Füße waschen. Das war nicht immer ein Vergnügen. Ja? Also das ist Dienst. Und Jesus macht das. Er dient den Jüngern da zuerst. Wie gesagt, da könnte man ganz viel dazu sagen. Ist ein Thema für sich, interessiert mich auch brennend, muss mich heute ein bisschen beschränken. Kurz gesagt, Jesus nimmt sich der Sorgen und Probleme der Jünger in dieser Welt und mit dieser Welt an. Die Füße sind ja die Kontaktfläche zur Erde. Ja, deswegen auch, ja, ihr müsst nicht ganz gewaschen, ihr seid schon rein. Ja, aber die Kontaktfläche zur Erde, da wo wir mit der Welt in Berührung kommen, da wo es Probleme gibt, da wo es Reibung gibt, da kümmert sich Jesus drum. Das nimmt er uns ab, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir ihm das auch lassen. Ne? Paulus wollte ja einen Huf zurückziehen, ne? Hat er gesagt, nee. Und manchmal sind wir auch so. Mir muss man doch nicht helfen. Jesus will uns helfen, kann uns helfen. Ne? Und er macht das zuerst. Und weil sich Jesus unsere Sorgen, Probleme und Nöte annimmt, deswegen setzt er uns frei, so wie er die Jünger freigesetzt hat, um anderen nun genauso zu dienen. Ja? Das ist ein ganz kleiner Satz in diesem Bericht von der Fußwaschung, aber so wichtig. Ne? Was ich euch getan habe, tut auch ihr einander. Ich meine, wir praktizieren das jetzt nicht mehr in der Fußwaschung, ne? Könnte man überlegen, aber ich meine, ne? Da geht es ja ums Dienen, jetzt nicht ums Fußwaschen. Was ich euch getan habe, das tut auch ihr einander. Wichtiger Satz, den wir hören dürfen. Ne? Vers 14 steht das übrigens, wer nachschlagen will. Manchmal denke ich, das ist wie so eine Therapie, die Jesus uns da verordnet. Ja? Wer immer nur auf die eigenen Probleme starrt, ja, für den werden sie immer größer. Da gibt es auch so einen schönen Spruch. Ne? Der Ängstliche denkt, auf der Gasse lauert ein Löwe. Ne? Wenn ich nur auf die eigenen Probleme starre, werden die immer größer. Wenn ich aber den Blick frei habe für die Probleme von anderen, ne, dann relativieren sich die eigenen Sorgen. Ja, und wir dürfen wissen, dass Jesus unsere Sorgen kennt und dass er sich darum kümmert. Ja, und dass es nicht mehr unser Ding ist. Mein Problem darf ich Jesus geben und darf schauen auf das, was andere brauchen. Freiheit in Christus. Da blieb jetzt noch ein bisschen die Frage, vielleicht bewegt es euch, wem soll ich denn nun dienen? Ja, also wir sollen dienen, wir sollen da sein. Wem soll ich dienen? Und wenn ich mal so fragen würde, würden bestimmt spontan ganz viele oder die meisten von euch auf diese Frage antworten. Natürlich den Menschen, die Gott nicht kennen, ja, die noch nie von ihm gehört haben, die Rettung brauchen, ja, die davon hören müssen. Denen wollen wir dienen. Ja? Amen? Ja, denk schon, oder? Ja, das würden wir sagen. Und das ist ja auch richtig, das deckt sich auch mit dem Missionsbefehl, ja, Matthäus 28, ja, geht hin und macht zu Jüngern. Und auch Jesus hat seine Jünger ja entsprechend ausgesandt. Ja? Also von zweimal ist ja berichtet, wo er seinen Jüngern sagt, so, ne, ihr geht jetzt mal hier 2:2 und dient den Leuten, die also mich nicht kennen und so. Und auch die ersten Gemeinden haben ja Missionare wie Paulus und Barnabas dann aus diesem Grund beauftragt, ja, sagt, also geht mal dort. In einem theologischen Wörterbuch in dem Fall habe ich zum Dienst in der Freiheit Christi folgende Definition gelesen. Dieser Dienst, also der Freiheit in Christus, hat das Ziel, auch andere zur Freiheit zu berufen, das heißt, in das Geschehen der Befreiung mit einzubeziehen und zu einem Leben in der Freiheit zu ermutigen. Und dann stimmen wir alle zu. Ne? Das ist der Dienst der Freiheit, das ist der Freiheit in Christus, ja, andere zu dieser Freiheit auch hinzurufen, zu führen, und zu ermutigen. Und da haben wir allen Ja dazu. Jetzt ist mir allerdings was aufgefallen, und das muss ich nur dann noch ehrlich sagen. Meistens, wenn vom Dienen im Neuen Testament die Rede ist, dann heißt es dort, dient einander. Dient einander. Ich habe da eine Fülle von Stellen in der Vorbereitung gefunden, die kann ich euch jetzt nicht alle sagen, ja, könnt ihr mich gerne fragen. Aber eine Fülle von Stellen, die das immer wieder betonen, dient einander. Und in dem Vers aus dem im Galaterbrief, den wir gelesen haben, ja, also Vers 6, Galater 6, Vers 13, steht ja auch, ne, dient einander in Liebe. Dient einander in Liebe. Okay, könnte man jetzt sagen, ja, Paulus, er schreibt ja auch an Gemeinden, ja, das war sein Thema, da kann man das also voraussetzen, und da kann das auch schon mal vorkommen. Aber Jesus hatte diesen Fokus ja auch, ne? Fußwaschung zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel informiert er auch seine Jünger über die wahre Größe im Reich Gottes. Ja, Markus Evangelium, er sagt, wer der Größte unter euch sein will, der diene allen von euch. Ja, die uns so bekannte Aufzählung der Geistesgaben, 1. Korinther 12, Pflicht für jeden Pfingstler, ne? Da nennt die Basis des Dienstes, zum Beispiel in Vers 7, ja, zum allgemeinen Nutzen in der Gemeinde. Zum allgemeinen Nutzen. Im Hebräerbrief 10, Vers 24 werden die Hörer oder Leser auch erinnert, aufeinander zu achten. Und so weiter und so weiter, ganz viele. Ne? Dient einander. Da könnte man fast so ein bisschen Eindruck gewinnen, ja, dass sich die Gemeinde hier nur um sich selber dreht und sich selber kümmert. Und so, ne? Ja, wieso nur einander? Was ist mit den Leuten jetzt dann außerhalb der Gemeinde, die Christus brauchen und die Rettung und so weiter? Spielen die gar keine Rolle? Eigentlich sollte es doch um sie gehen und sie sind wichtig oder nur sie sind wichtig. Das wäre dann das andere Extrem, ja, um seinen Glauben soll sich gefälligst selber kümmern. Wie also verbindet sich Sorge umeinander mit dem Auftrag, Menschen für Christus zu gewinnen? Das ist meine Frage, darf ich die mal stellen. Ja, wie verbindet sich das? Einander zu dienen, den Menschen zu dienen, die Christus nicht kennen. Auch da darf ich euch wieder einladen, einmal mit mir über das Grundverständnis nachzudenken, mit dem wir heute die biblischen Texte lesen und wie sie die Menschen zur Zeit der Abfassung gelesen oder verstanden haben. Nicht nur die Bedeutung von Worten verwandelt sich, ja, wie beim Begriff Freiheit, ja, haben wir ja gesehen, das hat sich ja was gewandelt. Auch das Grundverständnis von Gesellschaft und Person und so weiter verändert sich ja. Wir denken und verstehen heute uns sehr, sehr, sehr stark vom Individuum her. Ja, wir kommen immer vom Ich zu Wir. Ja, also das Individuum ist uns heute wichtiger als die Gruppe. Das ist so. Ja, da muss man jetzt auch nicht maulen, das ist einfach so. So sind wir gesellschaftlich auch geprägt. Merkt man übrigens in den Lobpreisliedern an. Also ich stehe vor der Herausforderung meines Lebens. Ich muss sie bewältigen. Ich habe den Anspruch, ein erfülltes Leben zu haben, muss alles dafür tun, dass das auch so kommt. Ja, und so lesen wir auch die biblischen Texte mit ihren Zusagen, Aufforderungen und Aufträgen. Ja, ich fühle mich dann entweder getröstet oder herausgefordert, ne, zum Beispiel mal dieses Wort, ne, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich bin mein, das tut aber gut. Ne? Aber eigentlich ist es ein Wort an das Volk Israel als Ganzes, das ist gar kein persönlicher Zuspruch. Ja, bloß mal so, wie wir das verstehen heute oft, ne, und wie es eigentlich gemeint ist. Ich will, das ist auch okay, ja, aber bloß, dass man es mal versteht. Ja, ich überlege mir dann oft, wenn ich das lese, wie reagiere ich darauf, auf das, was ich lese. Ja, inwieweit uns das als Gruppe betrifft, ist dann meist erst der zweite Gedanke. Ne? Erstmal, was sagt es mir, was sagt es uns als Gruppe? So sind wir geprägt. Der Mensch des ersten Jahrhunderts, ja, die Schreiber und auch die Leser des Neuen Testaments zum Beispiel, die hatten dann einen anderen Zugang. Ja? Die kamen vom Wir zum Ich. Also wir vom Ich zum Wir heute, sie vom Wir zum Ich. Ja, sie sahen sich nicht so als Individuum in erster Linie, das seinen Weg ganz unabhängig von den anderen finden muss, sondern sie sahen sich als Teil einer Gemeinschaft. Ja, da war Sippe, da war Familie ganz wichtig, ja, da war ich Teil davon. Ja, da, die hatten eine Verantwortung gespürt, also alles, was ich tue, hat eine Auswirkung auf die Gruppe. Und ja, ich muss zusehen, dass die Gruppe, die Familie, die Gemeinde eben auch, dass sie gut dasteht. Wie gesagt, sahen sie als Teil der Gemeinschaft, in der sie ihren Platz haben, zu deren Stärke sie beitragen und auch bei falschem Verhalten sie auch schwächen. Ja, das war ein anderes Grundverständnis. Auftrag und Zuspruch und Trost galten zuerst der Gruppe und damit dann auch der Einzelperson. Wir müssen es einfach mal verstehen, dass das so war. Wenn wir also heute den erwähnten Missionsbefehl in Matthäus 28 lesen, geht hin in alle Welt, na, dann überlege ich, muss ich jetzt nach Afrika gehen oder in der Lausitz oder irgendwo hin? Ja? Und das beschäftigt uns dann. Die Christen damals hatten den Auftrag in erster Linie darin, gemeinsam zu gehen. Ja, zu sagen, wir haben dann einen gemeinsamen Auftrag, ne? Wie machen wir das als Gemeinde und so? Und das Folge eben war dann, dass die Gemeinde in Antiochia gesagt hat, Barnabas und Saulus, ne? Macht euch mal auf den Weg. Ja, das muss man verstehen. In den neuntestamentlichen Briefen sind die allermeisten Formulierungen immer wir, ihr, uns. Ja, wir überlesen das heute ganz schnell. Ja, wir nehmen dann dieses wir, ihr, uns meist als ich, mir, dir. Ne? Das müsst ihr mal prüfen. Ja, wir nehmen das immer sehr persönlich als Individuum. Was ja auch nicht falsch ist, will das auch gar nicht. Aber vom Grund her ist das immer die Gemeinde, die Gruppe gemeint. Ja, ich bin Teil der Gruppe und wir als Gruppe sind da angesprochen. Selbst in Stellen, wo von ich und mir die Rede ist, ist meistens die personifizierte Gruppe gemeint. Ja, wie zum Beispiel bei dem, ich habe dich bei deinem Namen gerufen oder so. Ja, okay, wir können es noch ausführlich beleuchten, aber lasst uns mal beim Thema bleiben. Dienst füreinander und Dienst für die Menschen ohne Gott schließt sich im Grundverständnis des Neuen Testaments also nicht aus. Nur eine starke, gesunde Gemeinde, die miteinander auf dem Weg ist, ja, in der die Geschwister sich füreinander einsetzen, helfen, ermahnen und ermuntern, kann in der Kraft des Heiligen Geistes den Dienst an den zu Rentenden außerhalb der Gemeinde eigentlich erst tun. Das ist der Hintergrund, dient einander. Wir dienen einander, damit die Gemeinde als Ganzes fähig wird, Menschen die Rettung nahezubringen und sie zu Christus zu führen. Das ist der Hintergrund. Da löst sich dieser Widerspruch auf. Ich denke, das ist nicht nur eine Sache des ersten Jahrhunderts. Das dürfen wir auch mal wieder hören vielleicht und uns mal in Frage stellen mit unserer gesellschaftlichen Prägung, ja, ob das so die Lösung ist. Ne? Jedenfalls betont das die Schreiber des Neuen Testaments, Paulus ganz besonders, ne, dass der Dienst an dieser Welt, an den Menschen, ja, die also Christus nicht kennen, keine Sache des Individuums in erster Linie ist, ja, obwohl es auch seine Rolle natürlich hat, sondern der Gemeinschaft, der Gemeinde als Ganzes. Wir sind da aufeinander angewiesen, einander vom Herrn geschenkt, das habe ich ja schon betont, ja, um uns einander in die Lage zu versetzen, den Dienst nach außen gemeinsam zu tun. Das ist kein Einzelkämpfertum. Deshalb legen die neutestamentlichen Schriften solch einen Wert auf die Einheit. Ja, man kann in jedes Schrift hinein, ist immer die Einheit ist das Wichtigste. Ja, das gemeinsame Reifen im Glauben. Paulus schreibt nie davon, ne, Hauptsache du reifst, was der andere ist, egal. Ne. Gemeinsames Reifen. Die Heiligen zuzurüsten zum Dienst. Immer Mehrzahl, immer in wir, in miteinander. Ja. Und auch die Ergänzung untereinander ist ein Thema. Wichtig. So hat es Gott angelegt. Nicht damit es uns gut geht, damit es uns allen hier, damit wir hier schön zusammen sind und uns miteinander freuen. Ne. Das ist eine Voraussetzung, aber nicht das Ziel. Ja. Sondern damit der Dienst an dieser Welt getan wird. Das ist wie bei einer Armee. Stell dir mal vor, du hast eine Armee, ja, die Armee so 150.000 Leute, ne, und der General der Armee sagt, also wir ziehen jetzt über diesen Fluss, da drüben steht der Feind, ja, auf sie mit Gebrüll. Da sagt der Divisionsoberst, okay, wenn das dein Ziel ist, aber ich muss erstmal noch eine Brücke suchen über den Fluss. Kannst du machen, ich suche eine Brücke mit meiner Truppe. Der andere sagt, da hinten ist noch ein Dorf, das nehmen wir erstmal ein. Ja, und als der Division sagt dann vielleicht auch dem Bataillonshauptmann, also meine Leute haben Hunger, die müssen erst mal essen. Ja, zieht ihr schon mal los. Ja, funktioniert so eine Armee? Kann die irgendwas erreichen? Nix. Also wir dürfen dieses Bild mal im Hinterkopf haben. Ja, der Sieg, der Kampf gebührt der Gemeinschaft. Das ist kein Einzelkämpfertum. Nur gemeinsam hat die Gemeinde die Schlagkraft, ja, auch das, was Gott ihr aufgetragen hat, zu erfüllen, weil Gott ihr die Kraft als Ganzes gibt. Alle ziehen am selben Strang, alle stärken sich, damit sie als Ganzes stark ist. Und das schwächste Glied, das ist bei einer Armee nicht anders als bei einer Gemeinde, das schwächste Glied bestimmt die Gesamtstärke. Sollte man zusehen, dass man nicht das schwächste Glied ist, ne? Ja, und die anderen auch. So macht es auch Sinn, wie der Herr die Gemeinde mit seinen Gaben in die Gemeinde hineinwirkt. Ja, da macht es erst Sinn. Der Herr wirkt ja mit seinen Gaben in die Gemeinde hinein. Wir hatten in der Gemeindeleitung der ELIM Leipzig mal die Diskussion, ja, über 1. Korinther 12 war das. Und da war so die Frage, wie ist das eigentlich gemeint, wie ist es ideal? Sollte jeder eine andere Gabe haben oder ist das eben so, jeder hat eine andere Gabe oder es gibt auch die Möglichkeit, dass jeder von uns eigentlich alle Gaben hat. So, ne? Und da war also einer unserer Brüder, unser Ältesten da der Meinung, nee, eigentlich ist es doch so, wenn der Geist schenkt, der kann jedem alles schenken. Er stand damit ziemlich alleine, das muss ich sagen, ja, zur Ehrenrettung der ELIM Leipzig. Weil ich denke, ich finde das auch nicht so. Ne? Also da ist schon so, Gott schenkt jedem Gaben und oft auch andere Gaben. Ja? Der eine hat ein wunderbares Gespür dafür für Menschen, was sie bewegt, was sie brauchen. Ja? Kann das, ja, hat einen Blick dafür. Ja, der andere hat eine ganz besondere Art, Menschen zu ermutigen, aufzubauen. Ja, jemand wirkt ganz still im Hintergrund, stellt sozusagen Dinge bereit, die die anderen brauchen, ja, damit sie das tun können, was sie können. Ja, könnte ich noch viel mehr Dinge aufzählen, ihr wisst das ja aus eurer Praxis. Jeder bringt etwas mit, was den anderen ergänzt, komplettiert, in die Lage versetzt, den Gesamtauftrag der Gemeinde zu erfüllen. Das ist ein Geschenk. Ich muss nicht alles können. Ich muss nicht alles wissen. Ich habe Geschwister neben mir, die mir meine blinden Flecke ergänzen, weil wir gemeinsam am Auftrag stehen. Und ich brauche die auch. Ne? Ich bin der, der natürlich anderen helfen kann, aber ich bin auch der, der Hilfe braucht. Ja, und mir ist es nochmal deutlich geworden, Petrus drückt das so wunderbar aus in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Gott hat eine Fülle von Gaben und er schüttet sie über der Gemeinde aus. Ja, wir stehen aber nicht genau dort, wo alle Gaben, sondern wir stehen, ja, wo die Gabe fällt. Und wir ergänzen uns. So ist es gedacht von Gott. So ist es gedacht. Niemand hat alle Gaben. Und die Gabe, die der eine hat, fehlt dem anderen und andersrum. Mit dieser Aussage, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat, möchte ich unser Thema noch so ein bisschen abrunden. Jeder, schreibt Paulus. Was hört ihr? Jeder. Nicht ich. Jeder. Ja, Paulus, ich habe das so vorgestellt, Paulus hat ja auch seine Adressaten, die er da geschrieben hat. Ja, also die Welt ist ja ein Dorf, ist ja heute noch so. Paulus kannte die, ja, wahrscheinlich zum großen Teil, an die er da sein Schreiben gemacht hat, an die er da geschrieben hat. Und hatte die, das waren ganz unterschiedliche Menschen, damals genauso wie heute, ja, unterschiedlichen Bildungsniveau, sozialer Kompetenz, gesellschaftlicher Stellung. Ja, das war eine bunte Truppe damals auch, die Gemeinde, wie heute auch. Und da könnte man sagen, ja okay, also bei einigen ja, ne? Einige nicht. Ne. Paulus sagt, jeder von euch soll dem anderen mit seiner Begabung dienen. Er sagt nicht einige, er sagt nicht die Wichtigsten, er sagt nicht die, die es drauf haben, er sagt nicht die, die wollen, sollen dienen, sondern jeder. Wer ist jeder? Ja, wir sind alle jeder. Wir dürfen einander dienen. Jeder soll dem anderen dienen. Und das gilt auch für uns, glaube ich zumindest. Frage ist, warum? Ja, suche ich mir mal jemand raus, warum sollte mir jetzt zum Beispiel der Titus helfen, dienen? Warum solltest du mir dienen? Genau. Ne? Ja. Was nicht?
Du kannst nicht alles bringen.
Ach, wir bringen, ja. Ja, genau, weil ich darauf angewiesen bin. Ich bin darauf angewiesen, dass Titus mir dient. Ja, mit den Dingen, die er kann und ich nicht. Ja, genau. Okay. Also wir sind natürlich bei Auftrag der Gemeinde, ist klar. Und andersrum ist es so, also ich diene natürlich Titus auch, weil ich Dinge kann, die er nicht kann. Ja, und dann ergänzen wir uns und so ist das ja mit allen von uns. Ne? Manchmal muss man einfach diese ganz einfachen Dinge nochmal hören. Ohne den Dienst von Titus an mir und ohne den Dienst von mir an Titus, ja, könnten wir als Gemeinde nicht gemeinsam den Auftrag Jesu an dieser Welt erfüllen, an den Rettenden. An den zu Rettenden. Da könnten wir nicht. Ja, und Titus ist darauf angewiesen, mir zu dienen, weil Gott ihm genau dafür die Gaben gegeben hat. Ja, seine Gabe entfaltet sich in ihm, weil er mir dient oder dir oder jemand anders. Und andersrum. Wenn er das nicht tut, dann achtet er das Geschenk von Gott nicht, was er ihm gegeben hat. Ja, das kann sich nicht entwickeln, nicht entfalten. Und deswegen sind wir aufeinander angewiesen, weil Gott das so wollte. Ja, das gilt also immer in beide Richtungen. Für jeden. Noch etwas teilt uns Paulus mit. Wir sind alle begabt. Und zwar von Gott. Ich sehe so ein paar zweifelnde Gesichter. Wir sind alle begabt. Wir haben alle Gaben. Und die sind noch gleichwertig, ne? Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht betonen. Ja, und so spricht es also, auch an anderer Stelle spricht Gott uns das immer wieder zu. Wir sind von ihm mit Fähigkeiten beschenkt. Wir sind alle von ihm mit Fähigkeiten beschenkt. Die sind bloß nicht gleich. Ja, Fähigkeiten, die anderen helfen. Wenn man sich da nicht so sicher ist, was denn die eigene Begabung ist, kann man da auch auf die Suche gehen. Ist auch wichtig, mal zu fragen, ja, was hat Gott mir denn gegeben? Ja, was entdecke ich da in mir? Und das ist auch nicht schlecht, wenn man sich da bewusst zu werden. Es gibt allerdings auch, es ist eine Frage der Motivation. Warum suche ich die Gabe, die Gott mir gegeben hat? Ja? Geht es um mein eigenes Selbstbewusstsein? Ich bin wer, weil Gott mir was gegeben hat? Ja? Oder geht es darum, wie kann ich den anderen helfen? Was ist die Motivation dieser Gabensuche? Das ist mir auch nochmal wichtig. Also vom Neuen Testament her ist die Motivation der Gabensuche, ich möchte mich in der Lage sehen, anderen zu helfen. Das ist die Motivation. Ja, damit ich andere ergänzen kann. Deswegen redet Paulus von der rechten Weise, die Begabung zu nutzen. Ja, das ist ja immer eine Begabung, also es hängt immer mit Charakter auch zusammen. Ne? Und da kann natürlich auch manches missbräuchlich geschehen, wenn der Charakter da nicht mitspielt. Die Begabung ist da. Ja. Den Charakter dürfen wir formen lassen. Wir dürfen uns freuen daran, Gott gibt mir etwas, womit ich anderen dienen und helfen kann und damit ich anderen dienen und helfen kann. Und ich freue mich, dass andere etwas haben und können, was ich nicht kann, dass sie mir helfen. Das ist auch nicht unwichtig. Ja, wir leben ja heute in so einer Zeit, und sagen, also von mir aus alles ja, aber eigentlich mir, ich brauche nichts. Ja, ihr kennt ja dieses Wort von Jesus da an die Gemeinde, ich weiß nicht genau, welche das war, sagt, ich habe alles, ich brauche nichts. Ne? Und Jesus sagt, ne, da prüf dich mal. Gilt auch für uns persönlich an der Stelle. Ja, wir dürfen natürlich mit dem, was Gott uns gegeben hat, dienen und helfen, aber ja, und wir dürfen uns auch helfen lassen, wir müssen uns helfen lassen. Und uns freuen daran, ja, dass das so gemacht ist. Ich darf mich freuen an meinen Geschwistern in der Gemeinde, die mich ergänzen, damit wir als gesamte Gemeinde, wir als Gruppe den Auftrag erfüllen dürfen, den Gott uns als Gesamtgemeinde gegeben hat, Menschen zu retten, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Ja, und das ist Aufgabe der Gemeinde. Aufgabe der Gemeinde, dass wir unsere Begabung entfalten können, dass Raum ist, einander zu dienen, damit wir gemeinsam den Auftrag, der dann uns als Gemeinde gilt, nämlich Menschen zu retten, tun können. Lasst mich mal zum Schluss zu einem Augenblick Ruhe einladen und euch mal zwei Dinge mitgeben, mal so innerlich bedenken. Ich weiß nicht, eine gewisse Zeit, ne? Die eine ist, was kann ich und wie kann ich damit meinen Geschwistern dienen, damit sie davon profitieren? Eine Frage. Jeder kann was. Frage ist, ja, wie kann ich es einsetzen? Was kann ich, wie kann ich es einsetzen, damit Geschwister davon profitieren? Das eine. Das andere ist, was fehlt mir auch? Wo sind meine Grenzen? Ja, und wozu ja, brauche ich die Geschwister? Ja, wozu bin ich bereit, mir auch helfen zu lassen? Diese zwei Sachen. Lasst uns mal kurz bedenken. Dürft doch gerne mit nach Hause nehmen, über diese Zeit hier hinaus. Ja, und das ist beides wichtig und gut zu wissen. Und wenn wir das bedenken, dann hilft es uns allen, Jesus zu dienen. Amen.